Hier ist podcastliteratur.de mit Folge 47, ihr Titel A3709, Gebranntes Kind sucht das Feuer. Die Neuübersetzung des Buchs Gebranntes Kind sucht das Feuer von Cordelia Edwardson, der Tochter von Elisabeth Langesser, dieser hoch und, wie ich finde, auch überschätzten Autorin aus Alzey, die ihre Tochter Gestapo und KZ überließ, formuliere ich jetzt. Also ein langer Titel für die Folge 47 in podcastliteratur.de und schon sind wir mitten im allerschrecklichsten Getümmel zwischen Alzey und Auschwitz. Und der Frage, wie sehr und ob überhaupt vielleicht Elisabeth Langesser schuld am Schicksal ihre Tochter war. Wir, das sind heute Hans Bergkessel, Historiker, Pädagoge und wichtiger Literaturvermittler und in dieser Funktion auch Herausgeber der Buchreihe Köpfe der Region, deren zweiter Band Leben und Werk von Elisabeth Langesser behandelt. Der andere bin ich, Theo Schneider. Gleich zum Einstieg ein längeres Zitat aus dem Buch von Cordelia Edwardson, eine Passage, die auch das A3709 erklärt und die härter und klarer kaum sein könnte. Cordelia ist da 14 Jahre alt und in Auschwitz. Seite 46 ist das. Das Mädchen wurde eingeteilt, in der Schreibstube zu arbeiten, eine privilegierte Stellung. Die Überlebenschancen sind außergewöhnlich gut. Keine unmenschlich harte Arbeit, ab und zu eine extra Schale Suppe und mittlerweile erkennen die SS-Frauen ihr Gesicht wieder. Für sie ist das Mädchen die Kleine aus Berlin. Gerda, die Blockälteste der Schreibstube, hat sogar ein eigenes Bett in einem Verschlag. Auf dem Bett liegt eine Matelassee-Decke mit einem Spitzenüberwurf. Das Mädchen versucht, einen Blick auf die rosa schimmernde Decke zu erhaschen. Sie ist so schön. All dies hat natürlich seinen Preis. Die Frauen in der Schreibstube sind unter anderem die persönlichen Dienerinnen der SS-Wächterinnen und erhalten kleine private Aufträge. Auf diese Weise entsteht ein Band zwischen ihnen, eine Beziehung, die unproblematisch für die SS-Frauen ist und voller Scham und Schuld für die Gefangenen. Und gleichzeitig ist da ein bitterer Triumph. Die Frauen in der Schreibstube haben noch einen Weg gefunden, um den Tod ein Schnippchen zu schlagen. Noch einen Monat, noch eine Woche, noch einen Tag. Sie haben Namen und Gesichter bekommen und ihre speziellen Fertigkeiten sind unter den Wächterinnen bekannt und geschätzt. Einige der Frauen zeichnen beispielsweise üppig verzierte persönliche Glückwunschkarten. Dem Mädchen fällt besonders eine auf, wo der Storch mit einem Baby herbeifliegt, glücklich schaukelnd in einer Windel, die der Storch in seinem langen roten Schnabel hält, ein Baby in Auschwitz. Später erfährt das Mädchen, dass die genau dosierte Gasmenge zwar reicht, um die Erwachsenen zu töten, aber offenbar kommt es vor, dass Säuglinge noch leben, wenn sich die Gaskammern öffnen zu den Feuern der Verbrennungsöfen. Sie muss an Bratäpfel denken. Zu diesem Preis gehört auch bei Dr. Mengeles Selektionen im Lager anwesend zu sein und die Nummern derjenigen zu notieren, die vergast werden sollen. Keine Namen, nur Nummern. In der Schreibstube stehen Regalmeter von schwarzen Wachstuchheften, gefüllt mit Nummern und hinter fast jeder ein Kreuz. Ein rotes für einen natürlichen Tod, ein schwarzes für das Gas oder war es umgekehrt. Als das Mädchen durch das Tor mit der Aufschrift »Arbeit macht frei« geschoben wurde, waren die Nummern so hoch, dass sie nicht mehr auf die Unterarme der Häftlinge passten, obwohl die meisten Neuankömmlinge schon an den Zügen aussortiert wurden und weder Namen noch Nummern brauchten. Also fing man von vorn an und setzte ein A vor die Nummer. Das Mädchen wurde zu A3709. Später schlug sie die 3709 in den schwarzen Wachstuchheften nach und fand ein Kreuz hinter der Nummer. Das Mädchen glaubte viel über seine tote Namensvetterin zu wissen. Alles Wichtige, sie war eine Frau, der Winkel vor der Nummer erzählte, dass sie Jüdin war. Juden, Asoziale, Zeugen Jehovas und politische Häftlinge hatten verschiedene Winkel. Sie war jung und kinderlos. Eine ältere Frau oder eine Frau mit einem Kind auf dem Arm wäre direkt an der Rampe aussortiert worden. Sie war tot. Aber das Mädchen lebte und trug ihre Nummer. Das wurde zu einer Verbindung zwischen ihnen, einem Blutsband. 3709 würde nicht vergessen werden, nicht ganz vernichtet, nicht so lange A3709 lebte und atmete, wenn auch nur mit Mühe. Danach würde das Leben des Mädchens nie allein sein eigenes sein. Eine andere hätte Teil daran, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Die Selektion im starken, grellen Licht in der leeren Baracke. Die Schreie, das Weinen, das Krachen, wenn die Knüppelschläge der weiblichen SS-Wächterinnen auf die gelb-weiße, schlaffe Haut der nackten Körper einhageln. Haut, die wie zufällig über das Knochengerüst geworfen scheint. Die Körper sind bereits vom Tod gezeichnet und Zeugen von der absoluten Hoffnungslosigkeit. Doch in ihren Besitzerinnen brennt aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz oft ein letzter Funken von Lebenswillen. Die Gefangenen, die von Mengele untersucht, von seinem leidenschaftslosen Blick gewogen und für zu leicht befunden wurden und auf der falschen Seite der Baracke gelandet sind, unternehmen wieder und wieder verzweifelte Versuche, zurückzuschleichen und sich zwischen denen zu verstecken, die die Prüfung bestanden haben. Mengele steht ungerührt mitten im Raum, wie auf einer Insel. Er schreit weder, noch schlägt er. Seine Uniform ist fleckenfrei, seine Stiefel glänzen. Das Mädchen erinnert sich an den ersten Ball, den SS-Mann, der sie herumwirbelt, höher, höher, schneller, schneller. Sie spürt diese widerstandslose Unterwerfung, die Angst und den Sog. Etwas anderes kann und darf sie nicht spüren. Ihre Aufgabe ist es, die Nummern aufzuzeichnen, so exakt und ordentlich, wie sie kann. Sie sieht den Verurteilten nicht in die Augen, sieht nur auf die Nummer auf dem Arm. Ein neuer Arm. Die schlaffe, runzlige Haut einer alten Frau. Eine wimmernde, flehende Stimme. Bitte, Fräulein, schreiben Sie, dass mein Mann arisch war, ganz arisch. Das Mädchen blickt auf und sieht in das Gesicht seiner Großmutter. Bevor wir zum Leben und Überleben von Cordelia Edvardsson, sie hatte nach 1945 lange in Schweden gelebt und war dort verheiratet, daher der Nachname. Und zu ihrem Buch »Gebranntes Kind sucht das Feuer« kommen, auf dessen Cover zwar Roman steht, das aber alles andere als ein Roman ist, müssen wir, Hans, über ihre Mutter reden, über die Schriftstellerin Elisabeth Langesser, über ihr Leben und ihre Literatur. Denn beides ist verseucht, sind meine Worte, von einem mystischen religiösen Wahn, dem fantastisch-fundamentalistischen Katholizismus einer halbjüdischen Konvertitin mit widerlichem Antisemitismus. Auch hier gilt der alte Sarkasmus, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Die gesellschaftliche und trauriger und tragischerweise auch noch selbst verinnerlichte Schande, uneheliche Kinder geboren zu haben, liegt in der Familie. Hans, du bist vielleicht nicht mit allen Formulierungen einverstanden. Elisabeth Langgässer wurde 1899 in Alsey geboren. Ihr Vater ist Architekt großherzoglicher Baurat. Der war Jude aus einer alteingesessenen jüdischen Mainzer Familie. Ist dann aber, um die Mutter von Elisabeth Langgässer heiraten zu können, zum Katholizismus übergetreten. Und die wiederum hatte zuvor einen unehelichen Sohn, den sie zur Adoption freigegeben hatte. Also die Heirat mit dem Baurat hat sie einerseits von dem Makel, einen Bangert, ein vaterloses Kind geboren zu haben, befreit. Und dafür hat sie sozusagen vielleicht seine jüdische Herkunft, und er war ja vom bürgerlichen Stand her durchaus nobilitiert, die jüdische Herkunft in Kauf zu nehmen. Heute wird man sagen, die haben so eine Win-Win-Situation geschaffen. Denn der Baurat, der jüdische Baurat, wurde dann katholisch, was seiner Karriere sicher auch förderlich war. Das heißt, die Mutter von Cornelia Edwardson, die Schriftstellerin Elisabeth Langgässer, war genetisch rassistisch, in Nazisprache formuliert, eine Halbjüdin. Aber sie wurde mit ungebrochenem katholischen Bewusstsein aufgezogen. Stimmt das? Ab wann wusste denn die Elisabeth Langgässer, dass sie Halbjüdin war?
Ja, also ich will zunächst noch mal eine Bemerkung machen. Die eben gelesene Szene aus dem autobiografischen Bericht, würde ich auch sagen, nicht Roman, ist natürlich unglaublich beeindruckend. Und ich finde, der Wert dieses Buches von Cordelia Edwardson besteht ja darin, dass sie schnörkellos in fast nüchterner Sprache Dinge beschreibt, die einem die Sprache nehmen, die man sich ja kaum vorstellen mag. Und damit gehört sie zu den wichtigen Autoren, die aus dem inneren Erlebnis und nicht von außen, aus der Theorie oder der Abstraktion heraus, das beschrieben haben, wie Imre Kertész, wie Primo Levi oder auch wie Ruth Klüger, die ja in ähnlicher Weise ihre Erlebnisse dort darstellen. Gleichzeitig ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man diese Szene jetzt nimmt, das gibt es natürlich in dem Bericht nicht ohne die Rückblenden in die gemeinsame Kindheit und Jugend. Und da sind, glaube ich, zwei ganz entscheidend. Eins hast du schon angesprochen, nämlich diesen Makel der unehelichen Geburt. Das wird später von der Cordelia Edwardson auch so ein bisschen so etwas wie eine Urschuld und Ursünde in ihrem eigenen Selbstverständnis transportiert. Also schon die Großmutter hat ein uneheliches Kind, die Mutter selbst war unehelich und sie ist jetzt ein uneheliches Kind dieser unehelichen Mutter. Das ist die eine Schiene. Und die andere ist, was in dem Bewusstsein von Langgässer, aber vor allen Dingen auch von Cordelia überhaupt nicht vorhanden war, war diese jüdische Wurzel. Die wurde verdrängt, die war kein Gesprächsthema. Edwardson sagt später, sie war ein kleines katholisches Mädchen und hat sich damit identifiziert und viel mehr mit der Gegenseite. Sie beschreibt an irgendeiner Stelle, dass sie so gerne in den BDM gegangen wäre, dass sie beeindruckt war von den schwarzen Uniformen der SS und viele Dinge mehr, die einem ja auch nahezu andererseits würde die Sprache verschlagen. Aber das zeigt diese gebrochene Identität, die sich eigentlich erst am Ende ihres Lebens auflöst, als sie dann entscheidet, während des Yom Kippur-Krieges als Korrespondentin einer schwedischen Zeitung nach Israel zu gehen und dann dort beschreibt, das sei ihr Volk, jetzt sozusagen in der kriegerischen Situation, und findet da als ihre Identität, ohne aber die zurückliegende Vergangenheit, die immer wieder auftaucht in ihren Berichten, ausblenden zu können.
Das heißt, das Kind Cordelia Edwardson war als Kind fast bis zur Pubertät oder bis sie 13 oder 14 war. Man kann überhaupt nicht von einem Konflikt reden, denn sie war 200% ein junges katholisches Mädchen. Sie wusste nicht, dass sie Dreiviertel Jüdin war. Da war überhaupt nichts Gebrochenes. Ja. Und ein Bruch fängt ja erst an, ab der Zeit, ab denen sie den Stern tragen muss. Und selbst das fängt.
Aber sie hat früh schon gemerkt, dass sie irgendwie anders war. Da war ein Geheimnis um sie. Da war etwas. Und sie dachte immer, das hat was mit der unehelichen Geburt zu tun. Sie selber hat sich übrigens auch, was ich auch bemerkenswert finde, in einigen Rückblenden schreibt sie sich eine besondere Sexualität zu. Und einer der Konflikte, der später entsteht, ist ja, weil sie ausgerechnet in einem nationalsozialistischen Ehepaar, wo sie untergebracht ist in Oberstdorf, mit dem Buben dieser Familie spielt. Und da kommt es zu, wie das bei Kindern üblich, zu diesem berühmten Doktorspielen. Und dann rastet der Vater völlig aus und zeigt dann erst seine nationalsozialistische Haltung und beschimpft sie als dreckige Jüdin und unterstellt ihr eine andere Art von schmutziger Sexualität. Also alle diese Klischeebilder. Und sie ist völlig, fällt völlig aus der Rolle, weil sie das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das macht es, glaube ich, so schwierig.
Zurück ein paar Sätze zu der Elisabeth Gesa. Die wird 1899 in Alzey geboren. Der Vater stirbt relativ früh, 1909 schon. Dann übersiedelt die Familie, die Restfamilie, nach Darmstadt. Elisabeth Langeser macht 1918 Abitur. Ab 1920 gibt es erste Gedichtveröffentlichungen in Zeitungen, Zeitschriften. Ab 1921 ist sie Lehrerin, Volksschullehrerin. Sie hat 1928 eine Affäre mit dem, glaube ich, Frankfurter Staatswissenschaftler Professor Hermann Heller, der mindestens zwei problematische Fehler hat. Der wichtigste ist wohl, er ist verheiratet. Und der zweite, er ist auch Jude, Volljude. Er geht übrigens 1933 ins Exil, stirbt dann noch im selben Jahr, stirbt dann im Herzleiden in Madrid. Dann muss, wir sind im Jahr 1928 oder 1929, Elisabeth Langeser als Lehrerin aus dem Staatsdienst ausscheiden, weil sie ein uneheliches Kind erwartet. Das war Schicksal für alle Frauen, die irgendwie in einem kirchlichen oder staatlichen Dienst waren und uneheliche Kinder erwartet haben. Die Cordelia wird 1929 geboren, um das zu verdecken, um dem Getratsche aus dem Weg zu gehen, übersiedelt sie zu dem Bruder der Mutter und zu der Mutter nach Berlin, um die in Gänsefüßen Schande zu verstecken. Zur selben Zeit schreiten die Veröffentlichungen voran, auch die offizielle Anerkennung, und sie ist eigentlich ab 1930 dann sowas wie eine freie Schriftstellerin. Fünf Jahre später, 1935, heiratet sie Wilhelm Hoffmann, einen unbelasteten, in jeder Hinsicht politisch, aber auch rassisch unbelasteten Deutschen. Und im selben Jahr, und da fangen meine Fragen schon an, 1935 kommen im September Gesetze raus. Elisabeth Langeser weiß, dass ihre Tochter Cordelia eine Dreivierteljüdin ist, also nach diesen Nazi-Gesetzen Volljüdin ist und der angekündigten Verfolgung unterliegen wird. Und ich frage mich und verstehe nicht, weiß nicht, warum sich nicht spätestens ab diesem Zeitpunkt Elisabeth Langeser massiv darum gekümmert hat, wie sie ihrer Tochter zuerst Nachteile und später ein schlimmes Schicksal ersparen konnte. Hat sie das nicht ernst genommen?
Also ich glaube, das sind, wenn ich das richtig verstanden habe und ich habe mich da etwas intensiver eingelesen, sind zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens lebt sie in einer völlig anderen Welt. Langeser ist nicht alltagstauglich. Sie ist völlig versponnen in ihrer ja durch Mythen und Legenden und naturhaftes Schreiben literarischen Welt. Und den Alltag kriegt sie kaum in den Griff. Der Hoffmann ist für sie so ein bisschen wie eine Lebensrettung, also einer, an dem sie sich aufhält. Das ist sozusagen ihr Prinz, der da plötzlich auftaucht. Ihr Anker, ihre Sicherheit. Und es gibt am Anfang auch Bemühungen einer Adoption. Also er lehnt das Kind nicht ab, sondern er entwickelt auch ein, wenn auch etwas gebrochenes Verhältnis zu Cordelia. Aber diese Bemühungen sind letztendlich nicht von Erfolg gekrönt. Und immer wieder neue Versuche, die aber nicht wirklich durchdacht sind, die nicht systematisch geplant sind, die ganze politische Situation nicht genügend reflektieren, wie zum Beispiel auch in der Schweiz der Versuch, sie über die Schweiz irgendwie ins Ausland zu bringen, das scheitert. Dann dieser spätere Versuch, ihr über Bekannte eine spanische Identität zu besorgen, was ja gelingt. Sie hat dann quasi einen Doppelpass. Sie ist deutsche Jüdin und gleichzeitig spanische Staatsbürgerin. Die Gestapo kriegt das aber mit und setzt dann die Familie massiv unter Druck, um den Zugriff zu behalten.
An was liegt das, noch zwei Drehungen zurück, an was liegt das, dass die Schriftstellerin, also diese junge Elisabeth Langeser, nicht mehr ganz jung, 30 Jahre alt ungefähr, aber dabei eine erfolgreiche Schriftstellerin zu werden, so versponnen ist, so ja in einer mythischen Traumwelt lebt? Und an was liegt es, dass sie auf irgendeine Art und Weise superkatholisch ist, aber gar nicht unbedingt so sehr im päpstlichen oder kirchlichen Konzilsinne, sondern das ist ein fundamentalistischer, mystizistischer Katholizismus, schwer zu formulieren. Ja. Woher kommt das?
Naja, woher kommt das? Also du hast es ja am Anfang etwas flapsig gesagt, aber in der Sache durchaus richtig. Wer sich entscheidet zu konvertieren, der will ja dann die neue Religion, das gilt ja auch für politische Konversion, umso absoluter, umso vollständiger leben. Und damit muss ja, weil die katholische Kirche damals und ja bis heute den Anspruch sozusagen der Alleinvertretung des richtigen Glaubens aufrechterhält, und da ist die katholische Kirche ja deutlich schärfer noch als die Protestanten, dann muss im Grunde genommen, muss sie das Jüdischsein verdrängen, zumal es sie ja auch bedroht in ihrer Sicherheit. Und das tut sie. Und dann kommen gleichzeitig aus der Region, nicht untypisch, durch die Nähe zu Frankreich, durch die Abgrenzung, kommt so eine nationalvölkische Variante bei ihr mit rein, die sicher auch eine Rolle gespielt hat, die sie vielleicht die letzte Konsequenz scheuen lässt, die man hätte umsetzen müssen, um das Kind tatsächlich retten zu können. Das macht sie nicht. Und da ist ihre Verantwortung. Ich würde gerne an der Stelle aus einem späteren Buch von Cordelia Edwardson Die Welt zusammenfügen, 1991 erschienen. Da gibt es eine Passage in einem Teilabschnitt, den sie überschrieben hat mit Abschied von der Mutter. Und da heißt es: Geliebte, gehasste Mutter, ja, heute bist du mein Traum, der Traum, aus dem ich nicht erwachen kann, einst aber war ich dein Traum gewesen. Der Traum von einer Tochter, die geformt und geborgen werden, aber doch rank und stark wachsen und nein, nicht zu deinem Ebenbild werden sollte. Du hast dich selber wahrscheinlich nicht allzu gern gehabt, aber doch zu deinem Traum von dir, zu der, die du hättest sein können. Das gelang nicht so recht. Und dann noch ein Blick auf die Schuldfrage, die wir angesprochen haben, und auch natürlich diese wechselseitige Abhängigkeit von Tochter und Mutter. Da sagt sie später in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 1987, das ist also diese Phase, nachdem sie aus Israel wieder zurückgekehrt ist nach Schweden. Da schreibt sie, das ist auch ein wirklich spannendes Zitat, wie ich finde: Ich wurde ja als Korrespondentin während des Yom Kippur-Krieges nach Israel geschickt. Da wurde mir klar, wenn mein Volk, das jüdische Volk, jetzt wieder so bedroht ist, will ich das nicht in Schweden im Fernsehen sehen. Ich will da sein und mich identifizieren. Während ich im Lager war, empfand ich mich ja überhaupt nicht als jüdisch. Im Gegenteil, ich fühlte immer, ich bin hier aufgrund eines Missverständnisses. Was habe ich denn mit all den Juden zu tun? Ich, das kleine deutsche katholische Mädchen. Ich habe dieses kleine deutsche katholische Mädchen eine Zeit lang sehr gehasst, weil es sich nicht mit den Opfern identifizierte, sondern eher mit den Leuten mit den blanken schwarzen Stiefeln. Ich gehöre auf die Seite der Opfer. Das Wichtigste war die Identifizierung mit den Opfern. Und ich sehe meine Mutter auch als Opfer. Ich finde es unglaublich, dass immer wieder gefragt wird, wie konnte ihre Mutter nur? Man versucht, die eigene Schuld auf andere Leute abzuschieben. Man fragt sich nicht, wie konnten wir so ein System schaffen und zulassen, dass eine Mutter in einem so fürchterlichen Konflikt geriet. Meine Mutter war ein Opfer.
Nicht nur, sie war eben auch wie die Mehrheit der Deutschen auch schuld an dem, was passiert ist. Denn ihr Katholizismus bringt sie halt nicht, wie es ja diese Katholiken auch gegeben hat, viel mehr als Protestanten, Gott sei Dank, nicht im Gegensatz zur Nazi-Ideologie, sondern eher im Gegenteil. Sie neigt zu Hitler und zu Hitlers Ideen und erhofft sich davon auch vermutlich Karrierevorteile als Autorin und vertritt eher so ein völkisches, nationales Blut- und Bodendenken. Ihr selbstgebastelter, mythisch verschwurbelter Katholizismus bietet überhaupt keinen Widerstand und bietet überhaupt keine Kritik gegen die Hitlerei, der sie nicht widerspricht, sondern eher Vorschub leistet. Und insofern sehe ich jetzt nicht als blutige Schergin, aber eben auch die Elisabeth Lankeser schon als schuldig, den Nazis hinterhergelaufen zu sein, wie das die Mehrheit in diesem Land damals getan hat.
Einverständnis, aber dann müssen wir konstatieren, dass wahrscheinlich ungefähr 80% der deutschen Bevölkerung.
Ja.
Denn jeder hat so viel gewusst, dass er weggeschaut hat, um das Schlimme, was da vor den eigenen Augen, vor der eigenen Haustür passiert ist, nicht sehen zu wollen. Und insofern stimmt das. Und dann kommt natürlich eins dazu, neben dieser völkisch-nationalistischen Variante, die hier gerade auch in unseren Regionen weit verbreitet war, kommt ein uralter, 2000-jähriger Antijudaismus, der von der katholischen Kirche ganz massiv gelebt und unterstützt wird und der dann am Ende des 19. Jahrhunderts fast geräuschlos in einen Rasseantisemitismus übergeht. Auch kein nur deutsches Phänomen, Gobineau, Chamberlain, also die ganzen Großmeister der antisemitischen Literatur kommen ja nicht aus Deutschland, aber in Deutschland findet das anders als im restlichen Europa einen fruchtbaren Boden und wird quasi zur Staatsdoktrin. Das ist der Unterschied. Und da ist Elisabeth Lankeser natürlich mittendrin.
Das heißt, sehr zugespitzt im Klartext ausgedrückt, im Grunde genommen sind, wir finden da Belege, auch nach dem Krieg 46, 47, 48, in Interviews und Texten von der Elisabeth Lankeser, im Grunde genommen sind die Juden an dem Holocaust selbst schuld, denn damit setzt sich sowas wie eine jüdische Erbsünde fort, die verursacht wurde durch die Kreuzigung, durch den Tod Gottes, durch den Tod Christus. Eine vollkommen abgedrehte, absurde Behauptung und Auffassung. Aber die katholische Kirche hat das natürlich vertreten.
Das geht nicht nur in Deutschland. Das geht bis zu dem vorletzten deutschen Papst. Ich glaube, das Schlimme bei der Lankeser ist, und da sind wir dann bei dem Punkt, wenn man einen Roman, der vielleicht ihr wichtigster war, aber ganz schwer heute zu lesen, ist das unauslöschliche Siegel. Dieses Siegel ist sozusagen die Zugehörigkeit zum katholischen Glauben.
Die Taufe ist das Siegel, was man nicht ablegen kann,
dem man nicht entrinnen kann. Und dann wird in dieser verschwurbelten Fantasie, und ganz schlimm in dem letzten Roman, Märkische Argonautenfahrt, da wird dann beschrieben, wie man versucht, in irgendeiner Form diese Schuld, die mit der Shoah verbunden ist, der irgendwie noch einen Heilssinn beizugeben. Also so in dem Sinne wie, weil dieses Opfer gebracht worden ist, ist das eine Chance, um am Ende Erlösung und die Gnade zu finden. Das ist natürlich unglaublich.
Aber da liegt die Elisabeth Lankeser auch in diesem wahnsinnigen Unfug vermutlich wieder in der Mehrheit der Deutschen, die das benutzt haben und vermutlich auch selbst geglaubt haben, gar nicht als Lüge, um von dem Unmaß der Schuld durch den Holocaust und durch die Anzettelung des Zweiten Weltkrieges sich rauszuwursteln irgendwie.
Ja, na klar. Und es ist ja auch so, das wissen wir beide, die Literatur der Nachkriegszeit, die wird ja nicht etwa geprägt von der hohen Literatur der Exilautoren, Thomas Mann und wie sie alle heißen, sondern von Autoren der sogenannten inneren Emigration. Ina Seidel, eine völkische Autorin.
Gertrud von Lefort, bei den Katholiken.
Ist eine Autorin der Lesebücher. Döblin ist der einzige katholische Autor, der ein ganz klarer Antifaschist ist und deswegen ja auch letztendlich in Deutschland scheitert und dann krank in Frankreich stirbt und mit seinem, der nie mehr wieder Fuß gefasst hat, einer der wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Das zeigt so ein bisschen die Situation.
Und die Manns wurden damals auch nicht gelesen.
Und die Manns waren tabu eigentlich. Die wurden nicht gelesen, wurden auch nicht eingeladen. Ja. Thomas Mann musste sich Zeit seines Lebens in Deutschland rechtfertigen. Der ist ja auch nie mehr deutscher Staatsbürger geworden. Hat auch seinen Grund, wie Fugmeier ja auch nicht. Die sind nicht wirklich zurückgekehrt in dieses Deutschland, das sie mal ausgebürgert hat.
Weil sie dieses Deutschland in der Mehrheit nicht wirklich wollte.
Ja, Genau okay. So. Und die Langgässer Gall, da gibt es ja einige Stimmen. Hermann Broch lässt sich da sehr positiv aus. Andere, die ihre Werke loben als eine moderne Form der Literatur. Sie hat auch durchaus modernistische Verfahren in ihrem Schreiben. Aber das Problem ist, alles wird überlagert von dieser ideologisch, ich sag mal, aufklärungsfeindlichen, völkisch-nationalistischen Ideologie, die dann in einem verschwurbelten Katholizismus mündet, der das Ganze dann rechtfertigen soll.
Zurück zu Cordelia Edwardson. Ab 1941 muss Cordelia den Judenstern tragen. Sie muss die Oberschule verlassen und sie darf, so war die damalige Gesetzeslage für Volljuden, nicht mehr im Haus ihrer Eltern wohnen. Dann kommt dieser gar nicht dumme Rettungsversuch, ihr die spanische Staatsbürgerschaft zu vermitteln, indem sie adoptiert wird von einer spanischen Familie in Berlin. Ich frage mich halt, wieso die beiden, also der Hoffmann und die Elisabeth Langgässer, nicht auf die Idee kommen und gekommen sind schon vorher. Denn es ist ja nichts plötzlich passiert. Es ist ja nicht so, dass die Juden in Ruhe gelassen wurden und dann plötzlich vergast wurden, sondern da ist ein Zeitraum von mindestens 5 Jahren dazwischen, wo das Stufe für Stufe immer schlimmer und immer bedrohlicher wird. Man hat wirklich Zeit, sich drum zu kümmern und Dinge zu versuchen. Also warum haben die nicht früher etwas versucht und zum Beispiel die Cordelia früher, die haben 1941, glaube ich, versucht, sie in die Schweiz zu bringen. Das ging nicht mehr, weil die Grenzen da scharf bewacht waren. Aber auf diese Idee hätte ich ja auch schon mal 1939 kommen können. Es hat ja Kindertransporte nach England gegeben. Warum so isoliert?
Also ich glaube, wie bei vielen anderen auch, das gilt ja auch für viele ältere Juden, die viel zu spät gemerkt haben, dass das nicht nur mal wieder eine Verfolgungsstation ist, wie sie an der jüdischen Geschichte häufiger vorgekommen ist, sondern dass es jetzt tatsächlich ums nackte Überleben geht. Bei vielen ist das erst mit dem Novemberpogrom bewusst geworden. Wir haben damals mal ein Buch gemacht, das hieß, als die letzten Hoffnungen verbrannten. Das war tatsächlich so ein Fanal. Sie wurde dann auf eine jüdische Schule halt geschickt. Sie durfte dann ja auch nicht mehr im Elternhaus wohnen, denn das hätte bedeutet, dass der Judenstern nicht nur auf der Wohnungstür prangte in dieser Etagenwohnung,
also sondern im
inneren Bereich, sondern er hätte vorne an der Hausfront angebracht werden müssen. Damit wäre aber die ganze Familie sozusagen stigmatisiert worden. Bei der Langgässer war, glaube ich, die Sorge, dass die ganze Familie den Schutz ihres nichtjüdischen Ehemanns verliert. Er selber hatte natürlich zu Recht Konsequenzen, das für ihn auch beruflich, hat es dann ja auch haben würde, gesehen. Das ist so diese Gemengelage. Und deswegen hat man sie dann ja in dieses jüdische Krankenhaus geschickt, in dem sie vermeintlich erstmal sicher war. Andererseits war das aber der Ausgangspunkt.
Das war ein gutes Auffanglager.
Für die späteren Deportationsschritte. Also, ich glaube, die Klarsicht, was da passiert ist, auch der Hoffmann war ja kein lebenspraktischer Mensch. Der war Philosoph, Religionswissenschaftler. Er war mit Augustinus beschäftigt. Das war seine Geisteswelt. Das kennen wir doch von anderen Gelegenheiten her, dass solche Leute nicht in der Lage sind, klare Entscheidungen zu treffen, auch abzuwägen, Plus und Minus. Und als sie dann aber merkten, jetzt geht es tatsächlich ums Überleben, da waren sie schon so verstrickt in diese Fallstricke der Gestapo, dass sie da nicht mehr rausgekommen sind. Das soll das nicht entschuldigen. Aber es zeigt einfach nur, dass diese Familie nicht in der Lage war, eigentlich vernünftig und konsequent und in dem richtigen Zeitmaß zu handeln.
Wir haben es ja auch heute einfach mit unseren distanzierten Blicken
darauf
zu schauen.
Natürlich.
Ich würde gern ein anderes ausführliches Zitat, eine ausführliche Passage aus dem Buch von Cordelia Edwardson, Gebranntes Kind sucht das Feuer, vorlesen. Schlüsselszene spielt 1943 im Juli. Cordelia ist 14. Es ist gelungen, ihr die spanische Staatsbürgerschaft zu vermitteln. Sie hat auch noch die deutsche, aber die spanische beschützt sie, solange sie die hat, den deutschen Rassegesetzen zu unterliegen. Vielleicht wäre das in ein paar Monaten auch egal gewesen. Die Nazis haben einfach gemordet, ohne Rücksicht auf ihre eigenen Gesetze. Dann gibt es also eine Vorladung für die Cordelia Edwardson bei der Gestapo 1943. Und da wird sie von ihrer Mutter begleitet. In dem Buch von Cordelia Edwardson beschreibt sie das so. Ich zitiere Seite 47. Schweigend reichte die Mutter ihrem Bruder einen maschinengeschriebenen Brief auf offiziellem Papier, eine Vorladung ins Gestapo-Hauptquartier. Sie war an das Mädchen adressiert, doch die Mutter hatte bereits beschlossen, ihre Tochter zu begleiten, soweit es in ihrer Macht stand. Wie immer war das Mädchen überaus stolz auf die schöne, elegante Mutter, die an diesem Tag einen weißen Leinenmantel und eine große schwarze Lacktasche trug. Das große graue Haus, das Gestapo-Hauptquartier und das Echo des Stiefelgetrampels der SS-Männer, die dort die breiten Marmortreppen auf- und abrannten, jagten ihr aber doch Angst ein. Sie erinnerten viel zu sehr an eine Drachenhöhle. Mutter und Tochter bewegten sich suchend die langen Gänge entlang bis zum Zimmer Nummer so und so. Aber kaum waren sie eingetreten, verschwand die Angst des Mädchens, denn der Beamte, der sie einbestellt hatte, trug keine Uniform und war ein kleiner, magerer Mann mit dünnem Schnurrbart und Brille. Höflich bot er der Mutter einen Stuhl an, das Mädchen jedoch musste stehen, während er erklärte, worum es ging. Nun sei es so, dass das Mädchen einen gültigen spanischen Pass mit einem Einreisevisum für Spanien besitze. Und daran könne man von deutscher Seite aus nichts ändern. Er hätte beinahe leider gesagt, befand es dann aber wohl für überflüssig. Allerdings brauche man auch ein deutsches Ausreisevisum und ein solches werde man sicher nicht ausstellen. Wie ich sehe, tragen Sie keinen Judenstern, sagte er an das Mädchen gerichtet. Noch war es keine Anklage, sondern nur eine Feststellung. Sie registrierte mit großer Befriedigung, dass sie gesiezt wurde. Zum ersten Mal. Offenbar galt sie als erwachsen. Trotzdem war es die Mutter, die erklärte, auf der spanischen Botschaft habe man gesagt, als spanische Staatsbürgerin falle das Mädchen nicht unter die deutschen Rassegesetze und könne daher nicht gezwungen werden, einen Judenstern zu tragen, schon gar nicht als gebürtige Katholikin. Das mag schon sein, erklärte der Beamte geduldig, aber... Und wieder wandte er sich direkt an das Mädchen. Nun haben wir hier ein Dokument ausgedruckt, von dem wir wünschen würden, dass Sie es unterschreiben. Das Dokument erwies sich als eine Erklärung im Namen des Mädchens, der zufolge sie die doppelte Staatsbürgerschaft akzeptierte und auf diese Weise die deutsche neben der spanischen behielt. Und gleichzeitig freiwillig der Anwendung des deutschen Gesetzes inklusive der Rassengesetze auf ihre Person zustimmte. Dies beinhaltete auch das Tragen des Judensterns und einen eventuellen künftigen Abtransport in den Osten. Die Tochter blickte unsicher zu ihrer Mutter hinüber und begegnete einer weißen Maske, in der ein viel zu roter Mund wie eine Wunde leuchtete. Von der Mutter konnte sie sich in diesem Moment keine Unterstützung erwarten, verstand das Mädchen und bekam große Angst. Doch wie immer half ihr der eigene Trotz. Oh nein, so leicht sollte es nicht gehen. Nein, nicht wieder der Judenstern. Abtransport in den Osten klang auch nicht gut, aber mit dem Judenstern hatte sie schon Erfahrung. Sie beschloss, die Kessel-Berlinerin zu spielen, eine Rolle, die sie schon früher mit Erfolg gestaltet hatte. »Ich würde gern mit meiner Botschaft sprechen«, teilte sie dem Beamten mit und fand, es klinge erwachsen und beeindruckend, und er hatte sie immerhin gesiezt. Es blitzte hinter der Brille und zuckte im Schnurrbart, als müsste er ein Lachen unterdrücken. »Nur zu, kleines Fräulein, hier ist das Telefon.« Er schob bereitwillig den Apparat zu ihr hinüber und sie hatte bereits die Hand auf den Hörer gelegt, als er fortfuhr und diesmal spuckte der Drache Feuer. Aber, und es klang wie ein Peitschenhieb. Wenn Sie das nicht auf der Stelle unterzeichnen, dann müssen wir Ihre Mutter belangen. Er erklärte dem Mädchen, die Mutter habe die spanische Adoption des Kindes arrangiert, um die deutschen Gesetze zu umgehen. Und dies könne als schweres Verbrechen eingestuft werden, so wie Landesverrat, Hochverrat und irgendwas Drittes, an das sie sich später nicht mehr erinnern konnte. Wenn das Mädchen jetzt unterzeichne, sei aber noch kein Schaden entstanden. Dann könne man über den Fehltritt der Mutter hinwegsehen. Und, fügte er sicherheitshalber hinzu, Sie sind sich ja auch darüber im Klaren, dass Ihre Mutter Halbjüdin ist. Das Mädchen blickte erneut zur Mutter und begegnete dem Ausdruck in ihren schönen braunen Augen. Augen, die mit einer Intensität strahlen und das Mädchen verzaubern konnten, die jetzt aber bis zum Rand gefüllt waren mit einem stummen, hilflosen Schmerz. Niemand sagte etwas. Nichts musste gesagt werden. Es gab keine Wahl. Es hatte nie eine Wahl gegeben. Sie war Cordelia, die ihren Treueschwur hielt. Sie war auch Proserpina. Sie war die Auserwählte und nie hatte sie dem Herzen ihrer Mutter näher gestanden. Die Worte blieben ihr im Hals stecken, doch schließlich brachte sie hervor, ja, ich unterschreibe. Der Drache, nun satt und zufrieden, verwandelte sich wieder in einen nahezu freundlichen Beamten und teilte zum Abschied mit. Und jetzt können Sie ins Zimmer gegenüber gehen und sich einen neuen Judenstern aushändigen lassen. Er kostet 50 Pfennig. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Situation nicht genauso stattgefunden hat.
Also als Historiker kann ich sagen, das ist authentisch. Genau dieses Ambivalente zwischen der Androhung und Ausübung absoluter Gewalt, wie sie eben in Gestapo-Kellern, wie wir auch in Mainz in der Kaiserstraße einen hatten, stattgefunden haben. Und daneben dieses vermeintlich gutmütige, auf den Delinquenten oder die Delinquentin bezogene Angebot, genau diese Infamie hat es sozusagen das Verhalten ausgemacht und hat es dann auch so schwer gemacht. Und sie selber ist ja in der selbstgewählten Opferrolle, Cordelia meine ich jetzt, und im Grunde genommen hat sie tatsächlich keine andere Wahl, weil die Wahl, ihre Mutter nimmt ihr diese Wahl nicht ab. Die ist unfähig, an der Stelle zu reagieren.
Hätte das Elisabeth Langeser tun sollen? Können wir das heute von ihr verlangen? Was wäre die Konsequenz?
Sie hätte nicht verhindern können, dass die Dreivierteljüdin am Ende deportiert wird. Und sie selber hätte direkt und nicht erst später, die haben ja dann tatsächlich stattgefunden, mit den entsprechenden Konsequenzen für sich rechnen müssen. Und ihr Mann natürlich auch. Und es gab ja noch eine weitere Familie mit weiteren Kindern, das muss man ja auch sehen. Also sie hatte ja nicht nur die Verantwortung für dieses erste Kind, sondern auch für die ganze Familie. Also da zu sagen, sie hätte tun können oder tun müssen, ist aus heutiger, sicherer Perspektive der Nachgeborenen einigermaßen vermessen. Ich wage das nicht zu entscheiden.
Ich wage es auch nicht zu entscheiden. Und es gibt einen Menschen, der es entscheiden darf. Und das ist die Tochter, das ist die Cordelia selbst. Und das ist wichtig, dass wir das auch sagen. Cordelia Edwardson hat immer wieder auf Lesungen, bei Gesprächen, nach den Lesungen mit dem Publikum, in Interviews, also nachdem ihr Buch erschienen ist, ihre Mutter immer dahingehend verteidigt und nie beschuldigt, dass es die Mutter gewesen sei, die sie in das KZ und den Nazischaltern ausgeliefert hätte, sondern sagt, es waren die Nazis, die mich ins KZ gesteckt haben. Es war die Gestapo, es war nicht meine Mutter. Also Cordelia Edwardson hat ihre Mutter nie verurteilt dafür, dass die sich in dieser Szene so verhalten hat. Was sie vielleicht, sogar vermutlich immer wieder mal in sich diskutieren, nachdenken getan hat, bedauert vielleicht, dass in dieser Situation die Elisabeth Langsam nicht gesagt hat, nee, unterschreib nicht. Wir wissen es nicht, das ist pure Spekulation.
Also ich habe ja eben in dem kurzen Zitat aus dem späteren Buch Geliebte, gehasste Mutter diesen ganzen inneren Zwiespalt auch der Tochter bemerkt. Das sind so die zwei Dinge, die ich schon angesprochen habe. Ne? Auf der einen Seite, dass sie selber dieses dunkle, schändige, sündliche Geheimnis, was ja mit der illegitimen Geburt zusammenhängt, aber dann auch ihr Jude sein, umdreht für sich und daraus einen auserwählten Status macht und damit natürlich ihre Rolle auch annimmt. Und ein bisschen was davon kommt ja jetzt auch in dieser Situation bei der Gestapo wieder zum Ausdruck.
Wir dürfen aber nicht vergessen, das Mädchen ist 14.
14 Jahre alt, ja.
Es sind bei ihr, wie das bei uns und bei den allermeisten Menschen unserer mitteleuropäischen Kultur zumindest ist, viele Dinge im Kopf und in anderen Säften, im Chaos, so dass man das also kaum
das ist das vernünftig eine, bewerten kann. Und wir wissen ja auch nicht, es ist ja ein Erinnerungsbuch, was sie aus der Rückschau schreibt, ob das jetzt immer ihre damaligen Gedanken als 14-Jährige widerspiegelt oder nicht doch mit dem Wissen des späteren, der späteren Entwicklung sozusagen auch ein Stück weit mitgeprägt ist, ist ja eine andere Frage. Wir wissen ja, dass Erinnerung eine ganz schwierige Kategorie ist letztendlich.
Aber da ärgert mich auch wieder dran, wie also nach 1945, postfaktum, Elisabeth Langesser dämlich, fahrlässig, für mich unverständlich umgeht mit dieser Entscheidung, rückblickend von der Cordelia. Sie schreibt zum Beispiel an eine Freundin, schreibt Elisabeth Langesser, Liesel, es ist so, Dela, also
Cordelia.
Dela ist für mich freiwillig in den Tod gegangen. Schon als sie noch hier war, hat sie von sich aus darauf verzichtet, zu flitzen, um mir nicht zu schaden. Was meint das? Was meint sie mit flitzen?
Illegal abzuhauen, irgendwo unterzutauchen
und so weiter. Ja. Darauf verzichtet, zu flitzen, um mir nicht zu schaden. Und ihre Haltung hat sich nicht um Haaresbreite verändert bis zuletzt. Ach, Herz, daran zu denken, belädt mich immer wieder aufs Neue und zermalmt mich geradezu.
Das ist natürlich eine einfache Rechtfertigung am Ende. Das ist so.
Da macht sie sich sehr einfach.
Da macht sie sich sehr einfach. Und ich finde ja noch schlimmer, als sie dann tatsächlich von dem Überleben der Tochter erfährt und dann auch mit Hilfe von Anna Segers, die beiden waren ja miteinander in Kontakt in verschiedener Weise, erfährt, dass sie in Schweden lebt und ihr dann zum ersten Mal schreibt. Und das Erste, was sie ihr schreibt, ist nicht, dass sie das Bedauern ausdrückt über diese furchtbaren Erfahrungen im KZ und das glückliche Überleben, sondern sie weiß, dass sie da Tagebuch geführt hat und bittet sie anhand ihrer Notizen, ihr doch genaue Auskunft zu geben über die Situation im KZ, weil sie das für ihren letzten Roman, den sie durch die Multiple Sklerose schon sehr schwer angeschlagen dann auch irgendwie zu Ende bringt, verwenden will. Das ist ja für unser einen heute überhaupt gar nicht vorstellbar.
Das heißt, also das bringt mich aber darauf zu sagen, Elisabeth Langesser hat von der Geburt an bis zu ihrem Tod das Kind ausgebeutet, emotional ausgebeutet, indem sie es ausgesaugt, indem sie ihre verblasenen mystischen und sonstigen Vorstellungen auf das Kind projiziert hat, das Kind dazu gebracht hat, die zu übernehmen und danach zu funktionieren und sich danach zu verhalten. Und es gibt im Buch von der Cordelia Edwardson mal die Beschreibung, wie sie ein kleines Mädchen ist und wie sich die Mutter Elisabeth Langesser da an der Brust des kleinen Mädchens anschmiegt und ausweint praktisch, als sei das umgekehrt. Als sei das Mädchen die Mutter in der Mutterrolle, ist es ja dann auch tatsächlich. Und die Elisabeth Langesser, das unreife Mädchen, was sie vermutlich vielleicht sogar ihr ganzes Leben lang ja auch war. Und das hält sie durch bis zu dieser absurden Szene, dass der erste Kontakt mit der Tochter, der erste brief Kontakt mit der Tochter darin besteht, dass sie die Tochter auffordert, möglichst genau und ausführlich die Schrecken des Konzentrationslagers zu beschreiben, weil sie gern einen Roman über eine junge Frau schreiben würde, die dem ausgeliefert ist.
So.
Es ist unvorstellbar.
Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, das ist in den Gedichten, die sie auf ihre Tochter schreibt, wo sie immer wieder als Rose bezeichnet. Es ist auch so eine Stilisierung zu etwas Besonderem. Und das empfindet ja Cordelia auch und nimmt das ja an, dass sie irgendetwas Besonderes ist. Und diese Verbindung, die ja von Seiten der Mutter übergriffig ist, die sie ja in Abhängigkeit bringt, die ist tatsächlich so stark, dass sie auch in den Träumen und Gedanken im KZ immer wieder diese literarischen und mutterbezogenen Kindheitserinnerungen aufruft und sie vielleicht sogar ein bisschen zum Überleben im KZ beitragen. Das ist eine ganz irre Geschichte eigentlich.
Es ist aber eine üble Falle, die die Mutter damit konstruiert. Sicher unwissentlich, also das ist nicht geplant und nicht beabsichtigt, einfach aus Unwissenheit, aus Dummheit.
Aber das ist so, wir kennen das aus der modernen Psychologie auch, diese Abhängigkeiten zwischen Kindern und ihren Eltern, gerade auch Mutter-Tochter-Beziehungen, können natürlich umgekehrt diese Abhängigkeiten dann auch transferieren, sozusagen auf endlos fortsetzen. Und ich glaube, dass die Edwardson noch bis eigentlich in Israel, da glaube ich, findet sie zum ersten Mal zu ihrer Identität, die sie dann ja auch annimmt als Jüdin. Vorher ist sie immer in diesem eingesponnenen, mystisch-legendenhaften Proserpina. Sie wird dann zur Proserpina. Ja, was heißt denn das konkret? Aber sie ist natürlich auch ganz früh mit der literarischen Welt. Sie liest, ist ein frühreifes Kind, sie liest, wo andere ganz andere dumpfe Kinderspiele machen. Da ist sie mit Literatur schon vertraut und mit Gedicht und lebt in dieser Welt. Und wie gesagt, ein bisschen hatte ich den Eindruck, als ich das jetzt noch mal sehr gründlich gelesen habe, es ist auch da widersprüchlich, aber im Überlebensprozess im KZ hat sie etwas, auf das sie sich in ihren Träumen zurückziehen kann. Man muss sich ja die Situation vorstellen, da ist ja Brutalität ohne Ende, da ist jeder gegen jeden, da wird um jeden Brotkrumen, wird bis hin zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekämpft. Und sie kann sich dann in sich selbst zurückziehen, sich als etwas Besonderes fühlen. Sie fühlt sich auch nach wie vor fremd unter diesen anderen mitleidenden Frauen. Und insofern auch da bleibt die Ambivalenz. Ja, Abhängigkeit einerseits und gleichzeitig aber auch so ein Stück Traumwelt, in die sie sich wie ihre Mutter, da ist sie ja ganz nah bei ihrer Mutter, dann zurückziehen kann.
Cordelia Edwardson, also die Cordelia, überlebt Auschwitz und wird am Ende des Krieges vermutlich in der Nähe von Hamburg von den Schweden, die Schweden haben damals Transporte von Überlebenden organisiert, gerettet und nach Schweden transportiert mit anderen Häftlingsfrauen, ist schwer krank, ist monatelang im Krankenhaus. Sie bleibt dann in Schweden, heiratet auch. Es bleibt immer so zweierlei. Auf der einen Seite sind das Erfahrungen, ist es ein Leben gewesen, das nicht abgelegt werden kann, das nicht vergessen werden kann, das große Teile der Person für alle Zeiten vernichtet hat. Es gelingt ja dennoch ein, ja, sagen wir ruhig mal so ein brauchbares, bürgerlich-schwedisches Leben zu führen. Sie heiratet einen Journalisten, sie kriegt dann Kinder, sie wird selbst Journalistin. Und das dauert Jahrzehnte, bis sie das Buch schreibt. Das Buch kommt in Schweden, glaube ich, 1984 heraus, also 40 Jahre nach den Erfahrungen mit der Mutter und mit dem KZ. Also sie braucht Jahrzehnte, um ja sich zu finden, um ihr, würde ich fast ja halb sarkastisch, halb ironisch sagen, ihr unauslöschliches Siegel zu finden. Und das ist ihre jüdische Identität.
Und ich glaube, man muss auch sagen, das war mit Sicherheit keine Liebesheirat, sondern sie hat so ähnlich wie ihre Mutter eine Stütze gesucht, hat einen sich sehr bemühenden Mann gefunden, der das übernommen hat. Sie verdrängt dann ihre unmittelbare Vergangenheit, über die sie auch mit ihrem Mann nicht wirklich sprechen kann. Wer soll das auch verstehen können letztendlich? In so eine bürgerliche Situation, wo sie dem ausweicht. Aber am Ende, das schreibt sie auch ganz offen, scheitert auch diese Beziehung, weil sie nicht in der Lage ist, das, was dann nach einem langen Zeitraum, wo das ja auch keiner wissen will, auch in Schweden wollte man es nicht so genau wissen, was in den KZs in Deutschland passiert ist. Auch in Deutschland wollte das keiner mehr wissen. Und insofern dauert dieser Prozess eben sehr lange. Und am Ende, als sie sich dann endlich abnabelt aus dieser Gefangenheit, auch der Abhängigkeit mit der Mutter, dann kann das nur auf dem Weg sein, dass sie eine neue und dann die von ihr so als eigentliche Identität erkannte Identität findet. Und die findet sie eben in Israel in dieser bedrohten Situation, als im Yom Kippur-Krieg ja zur Disposition steht, ob es dieses Israel überhaupt weitergeben wird.
Ich würde das gern zum Schluss dann lesen als Abschied, weil es auch sehr wichtig und sehr berührend ist und das geistige und gefühlsmäßige Überleben für Cordelia Edwardson bedeutet. Das hat sie erst 1973 folgende geschafft. Aber nochmal einen Tag zurück, das ist wichtig, sie hat ihre Mutter nur ein einziges Mal getroffen in der Pfalz. Ja. Die ist dann später von Berlin, da waren sie ausgebombt mit ihrem Mann, mit dem Hoffmann, nach Rheinzabern gezogen und hat da bis zu ihrem frühen Tod, sie ist mit 50 an Multipler Sklerose gestorben im Krankenhaus in Karlsruhe. Weiß man etwas, wie dieses einmalige Wiedersehen verlaufen ist?
Es wird von ihr nicht im Detail beschrieben, aber es wird deutlich, sie kommt mit ihrem schwedischen Mann und mit der Familie zu Besuch. Die Idee einer Versöhnung mit der Mutter, die ja, wie gesagt, in dieser ambivalenten zwischen Hass und Liebe Gefühlslage sich befindet, das funktioniert nicht. Die Mutter ist schwer krank, einerseits, andererseits ist sie aber auch nicht fähig, diese Empathie, die sich ihre Tochter nach so langer Zeit jetzt vielleicht erhofft, tatsächlich aufzubringen. Cordelia Edwardson sagt dann, dass sie mit dem Ergebnis der zugelieferten authentischen Berichte aus dem KZ in der Verarbeitung in diesem letzten Roman Märkische Argonautenfahrt nicht zufrieden ist. Wie hätte sie das auch beschreiben sollen? Das kann man nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Das ist relativ zurückhaltend, aber ich glaube, dass da schon auch die Enttäuschung darüber ist, dass das einzige Band, was die Mutter zu ihrer Tochter hat, im Grunde genommen ihre Funktion ist als authentische Augenzeugin. Das kann natürlich nicht tatsächlich ein gesundes Mutter-Tochter-Verhältnis wieder begründen.
Ich würde gern zum Abschied lesen, nämlich da, als in 1973 um Kippur-Krieg, da war ich auch zum ersten Mal in Israel, nach Israel gekommen ist, auf Seite 132. Gebranntes Kind sucht das Feuer. Als sie in die verdunkelte Stadt kam, wusste sie, sie war heimgekehrt. Dies war eine Wirklichkeit, die sie wiedererkannte. Hier würde sie bleiben. Sie war als Beobachterin und Reporterin gekommen, aber das Wissen und die Bilder der Vergangenheit machten sie zur Teilnehmerin. Es waren die ersten Tage des Yom Kippur-Kriegs. Jetzt springe ich. In einem Feldkrankenhaus in der Wüste Sinai begegnete sie ihrem Sohn, all ihren Söhnen. Sie stand im Getöse und im heißen Wüstenwind, als nach der Überquerung des Suezkanals die Armeehubschrauber mit ihrer blutigen Last landeten. Eine Trage nach der anderen wurde ausgeladen und die Soldaten rannten mit den Verletzten und mit Blutplasma in Beuteln auf die Operationszelte zu und duckten sich unter den Rotorblättern, die noch nicht stehen geblieben waren. In diesem Moment sah sie ihn. Der blonde Junge lag bäuchlings auf einer der Tragen und hatte ihr sein Gesicht zugewandt. Sie sahen seine leeren Augen, die vom Schleier des Schmerzes überzogen waren. Sie sah das eingetrocknete Blut auf der linken Seite seines Uniformhemdes. Und sie sah, dass es Daniel war, ihr Sohn, der mit 10 Jahren an Krebs gestorben war. Ihr Daniel oder der Daniel einer anderen Mutter, das hatte keine Bedeutung. Sie war ein Teil ihres Volkes, ein Glied im Bund des unauslöschlichen Siegels, ein gefesselter Isaak auf dem Opferaltar, ein Jankele in einem zu großen Mantel, auf dem der Judenstern Helgeb leuchtet, mit der Mütze, die das schmale Gesicht beschattet und mit ausgestreckten Armen, und ein Daniel, der seitlich von einem Granatsplitter getroffen worden war. All unsere Söhne zu allen Zeiten. Der Kreislauf unseres Todes und unserer Auferstehung in verschiedenen Formen und Gestalten. Und noch, können wir sagen, am Israel-Chre. Das Volk Israel lebt. Jerusalem im November 1983. So endet das Buch von Cordelia Edwardson, Gebranntes Kind sucht das Feuer. Die Neuübersetzung ist 2023, auch in einer Neuausgabe dann, im Verlag Hansa erschienen, mit einem Nachwort von Daniel Kehlmann. Und so endet dieses Podcast Literatur.de, Folge 47, mit Hans Bergkessel, mit dem Theo Schneider reden durfte. Danke.
Vielen Dank.